Guten Tag und herzlich willkommen. Es ist wieder Takeaway Donnerstag. Natürlich wieder mit Roland, Head of Content bei OMR und mir, Julia. Ich bin Plattformexpertin bei OMR und wir sprechen jede Woche darüber, was gerade so abgeht in der Marketing-Szene. Was ist der neueste heiße Scheiß? Und Roland, worum geht's denn diese Woche?
Ja, wir sprechen heute über Google, wo bei Google Klicks einbrechen und wo sie wirklich hingehen. Dann sprechen wir über einen sehr erfolgreichen KI-generierten Podcast. Und als letztes sprechen wir noch über Bots auf Social-Media-Plattformen. Viel Spaß! Ja, als erstes wollte ich gerne nochmal über ein Unternehmen sprechen, was hier häufig Thema ist. Einfach ja auch dadurch, dass es die größte Traffic-Plattform überhaupt ist, nämlich über Google. Ich habe einen LinkedIn-Post gesehen von Irina Malceva. Das ist eine SEO-Beraterin quasi, und die hat sich eine Studie angeschaut von Aleida Solis. Aleida Solis ist eine der Search-Expertinnen überhaupt, würde ich sagen. Die hat auch schon bei uns auf dem Festival gesprochen. Und die hat eine Studie rausgebracht, wie sich die Klicks auf Google entwickeln, wo die hingehen. Und ja, ich habe dir den Post geschickt. Julia, hast ihn dir einmal angeschaut. Du fandst ihn offensichtlich interessant genug, um das hier als Thema einmal durchzuwinken.
Ja, also ich muss sagen, es ist mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mir das dann angeguckt und ehrlicherweise in diesem Post ist auch ein richtig schönes Bild mit dabei für alle, die jetzt per Video gucken. Wir blenden das jetzt mal ein, weil dieses Bild zeigt einfach direkt, ich bin ja eher so ein visueller Mensch und lese mir jetzt nicht so gerne diese seitenlangen LinkedIn-Posts durch, aber dieses Bild hat mich sofort gecatcht, weil ich dachte so, mein Gott, ja, so ist es ja wirklich. Es ist nämlich einfach so, dass die ersten, weiß ich nicht, 3 bis 5 Ergebnisse bei Google jetzt ja alle sponsored sind, dann kommt erst der eine Post, dieses eine Result, was da organisch quasi reingepusht wurde, dann kommen wieder irgendwelche AI-Overviews und dann kommen wieder irgendwelche Sponsored-Dinger und dann geht es erst wieder weiter mit dem zweiten Post, beziehungsweise dem zweiten Artikel, der da irgendwie organisch reingepusht wurde. Und ich dachte wirklich so, ja, also Roland erzählt mir jetzt die ganze Zeit was von KI-Sichtbarkeit bei Google, aber ich muss einfach nur dafür bezahlen.
Ja, also das kann man natürlich draus mitnehmen aus dieser Studie. Also alle Welt denkt so ein bisschen, dass wegen der AI-Overviews der Traffic einbricht, aber es ist gar nicht so, zumindest nicht nur, sondern die Klicks auf bezahlte Anzeigen haben halt stark zugenommen. Das ist die zentrale Erkenntnis aus dieser Studie, kann man sagen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie die das messen konnte, die hat SimilarWeb-Daten genutzt. SimilarWeb ist so ein Statistikdienst, die kaufen Daten von Zugangsanbietern ein, von Internetzugangsanbietern, von Unternehmen, die solche Browser-Erweiterungen haben und dann quasi die Klickdaten ihrer Nutzer weiterverkaufen. Wissen viele gar nicht, dass wenn man so Browser-Erweiterungen nutzt, dass die alles mitschneiden können, was man im Browser nutzt. Und solche Daten kauft SimilarWeb ein und rechnet dann hoch und guckt, kann dann eben dadurch auch sehen, wo wird in den Google-Suchergebnissen wirklich geklickt. Und das Ergebnis ist eben, dass die Leute stärker auf bezahlte Anzeigen klicken als noch vor einem Jahr. Also die hat dann einzelne Nischen untersucht, Kopfhörer, Jeans, Online-Games, Grußkarten war, glaube ich, das vierte. Und in 3 davon haben die Klicks auf Anzeigen im 2-stelligen Prozentpunktbereich zugenommen. Also schon wirklich deutlich. Und das ist halt natürlich also eine ernüchternde Erkenntnis, aber auch eine wichtige Erkenntnis, dass es jetzt nicht nur, ich glaube schon, dass die AI-Overviews immer noch auch Auswirkungen haben, aber es ist nicht eben das Einzige, was da gerade passiert, was sich stark auf die Klickraten von Google auswirkt. Und ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, woran liegt das? Es wird jetzt in diesem Artikel gar nicht so genau beantwortet, aber man kann natürlich so ein bisschen spekulieren und in der SEO- und Search-Branche generell wird da ja viel drüber gesprochen. Also zum einen ist es so, dass Google viel mehr Werbung ausspielt. Ganz am Anfang, wer sich noch dran erinnert, weiß gar nicht, wann die Google Ads kamen, vor 20 Jahren ja, glaube ich, war das irgendwie so ein Kasten auf der rechten Seite, der dann irgendwie grün unterlegt war, deutlich als Werbung deklariert. Mittlerweile gibt es oben Suchergebnisse, Suchanzeigen, es gibt unten Suchanzeigen, mittlerweile sogar mitten in den Suchergebnissen werden dann auch nochmal Anzeigen ausgespielt, also es sind mehr Anzeigen, aber ich habe es eben schon angedeutet, die Kennzeichnung hat sich auch verändert, früher war es unterlegt, als Ad gekennzeichnet, mittlerweile ist das ja so ein Block, da steht dann oben irgendwie gesponsertes Ergebnis und dann steht es unten noch einmal, aber ich habe das gerade eben nochmal, was habe ich denn gesucht, Transkriptionssoftware, einfach nur mal zu gucken, wie das mittlerweile aussieht. Und dann scrollt man halt so runter, gerade auf so einem Notebook, wo er die, dann sieht man zuerst nur Paid-Ergebnisse quasi. Und dann weiß man gar nicht, wann hört denn jetzt hier, wann hören die Paid-Ergebnisse auf? So, irgendwann kommt dann nochmal dieses gesponserte Einklappen so. Und da merkt man, ach, das waren ja jetzt alles Anzeigen. Und eigentlich vorher merkt man es dann irgendwann gar nicht mehr. Und weiß nicht, ist das jetzt eine Anzeige oder nicht? Also, ich finde schon deutlich schwerer zu erkennen, wo jetzt die Ads aufhören und wo die ersten organischen Ergebnisse anfangen.
Ja.
Und natürlich, du hast
ich
es auch.
Ich finde es auch ehrlicherweise, ne? Also ich fand es auch richtig crazy und ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich irgendwas google und dass ich dann auf sogar das dritte Ergebnis oder sowas klicke und dann erst checke, ah Moment, das ist eine Software, für die ich bezahlen muss, die das dann irgendwie macht. Und da denke ich mir so, wir sind ja beide total nativ in dieser Bubble. Was ist mit den Leuten, die das halt nicht so verstehen und gar nicht mal nur ältere Leute, ne? Also ich meine, ich bin ja auch ein Jungspund, aber Leute, die das halt nicht so tagtäglich benutzen und damit nicht irgendwie, also ja, ich find's krass.
Und ich sag's jetzt trotzdem nochmal, durch die AI-Overviews, man sieht ja auch in diesem Screenshot, den du jetzt schon beschrieben hast, werden ja die ersten organischen Ergebnisse dann teilweise noch weiter runtergedrückt. Also wird dann, glaube ich, dieser Effekt dann halt schon nochmal verstärkt, dass der organische Traffic runtergeht so.
Ja, Roland, und du hast jetzt auch noch ein paar Tipps, was man denn statt Google Sichtbarkeit machen könnte.
Ja, also ich glaube, man muss sich zum einen vielleicht damit abfinden, dass Google noch mehr zur Pay-to-Play-Plattform wird, wo man halt wirklich bezahlen muss und dass man dann gucken muss, also nicht nur halt organisch und paid voneinander getrennt betrachtet, sondern beides zusammen anschaut und auch einfach schaut, wie groß ist überhaupt noch die Bildschirmfläche, die man da organisch belegen kann so. Und möglicherweise muss man dann den sauren Apfel beißen und noch mehr Kohle für bezahlte Anzeigen raushauen. So. Google wird's freuen. Was ich auch ganz interessant fand, eben in dem Blogpost war, sie hat einmal geschaut, welche Websites bekommen dann noch organischen Traffic? Wo hat der organische Traffic möglicherweise auch zugenommen? Und da waren YouTube und Instagram, die haben am stärksten Wachstum verzeichnet. Also YouTube kriegt den meisten organischen Traffic von Google überhaupt. Also ist es vielleicht sinnvoll, sich da zu engagieren? Reddit ist auch auf Platz 2 noch der organischen Websites. Vielleicht kann man da ja ein bisschen organische Sichtbarkeit oder sogar Traffic einsammeln, der einem dann auf den eigenen Suchergebnissen verloren gegangen ist. Das wäre noch so ein zweiter Tipp, den ich mitgeben will an dieser Stelle.
Ich habe ein Thema mitgebracht, was eigentlich den Ursprung aus Roland heraus hatte. Er hat mir einen Artikel gesendet und ich fand es sehr interessant. Und zwar hat Adam Levy in 48 Stunden einen Top 10 Podcast gebaut und das nur mit KI. Wer ist dieser Typ? Ja, der ist jetzt kein Journalist und kein Medienmensch, sondern es ist ein Unternehmer mit Background in Datenprodukten und er hat Anfang Februar einen Podcast gestartet und zwar The Epstein Files. Und da geht es halt um die Epstein-Files. Und das Konzept ist, dass die 3,5 Millionen Seiten der Dokumente aus den Epstein-Akten, die ja irgendwie veröffentlicht werden müssen, von einem Bot durchsucht werden und zusammengefasst werden. Und das passiert alles automatisch. Und dann querverlinkt werden. Und daraus entstehen dann Podcast-Episoden. Also die werden dann zusammengeschnitten. Dann wird mit Notebook LM KI-Stimmen werden drüber gelegt, die lesen sich das gegenseitig vor, die unterhalten sich dann darüber und es ist ein bisschen Storytelling-mäßig aufgebaut, aber es ist auch sehr viel Fakten, die einfach runtergeredet werden und das schlägt gerade richtig krasse Wellen, weil dieser Podcast in der ersten Woche 100.000 Downloads erreicht hat. Das ist 20 Mal mehr als die Top 1% aller Podcasts normalerweise in 7 Tagen schaffen. Der Podcast ist sofort viral gegangen, sofort in die Top 10 bei Apple Podcasts, Top 30 bei Spotify und hat inzwischen nach eigenen Angaben auch die 1 Million Downloads geknackt. Und der Adam Levy nutzt dafür halt Claude von Anthropic, Google und OpenAI-Modelle. Und jede Behauptung, die da drin stattfindet, die muss auch mit so einem Confidence-Score belegt sein. Also es muss immer auf echte Daten zurückgeführt sein, damit er quasi sich so ein bisschen absichert und irgendwie da doppelt sicher ist, dass die KI da nicht irgendeinen Mist rein erzählt. Und ich fand es richtig crazy. Ich habe mir die Folgen, ich habe bei 2 reingehört, muss ich sagen. Hast du dir mal eine ganze angehört, Roland?
Ich habe mir die erste Folge habe ich mir ganz angehört und dann habe ich mir noch eine angehört zu Epstein und Trump. Die Folge habe ich mir noch rausgesucht, die habe ich mir irgendwie 3/4 angehört.
Ja.
Ich, ich fand schon ganz gut und ich fand auch, man kann sich schon ganz gut anhören. An ein paar Stellen, eins, zweimal hatte ich so einen Glitch oder gab es dann irgendwie ein Wort, wo ich dachte, dieses Wort gibt's gar nicht. Aber es war wirklich relativ wenig. Man konnte schon so gut durchhören, gerade wenn man dann irgendwie dann noch das Skript mitliest, wie es ja mittlerweile gut möglich ist, konnte ich dem auch gut folgen und fand schon auch interessant und auch ganz gut erzählt so. Ich kann mir nur vorstellen, es sind ja, glaube ich, alle, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, sind ja mittlerweile irgendwie 125 oder 130 Folgen. Also der bringt ja pro Tag 2 neue Folgen raus. Ist ein krasser Output. Muss man eben auch bedenken bei diesen 1 Million Downloads. Ist natürlich super beachtlich für einen Podcast, der irgendwie in 48 Stunden zusammengeschraubt worden ist. So zumindest die ersten Folgen.
Ja.
Aber dass sich diese 1 Million Downloads dann halt auf über 120 Folgen verteilen, so muss man schon ein bisschen beachten. Ja, und man liest dann ja auch, du hast mir auch ein paar Screenshots so geschickt von Bewertungen auf Spotify und Apple, wo die Leute dann schreiben, ja, ist sehr repetitiv, ich bin jetzt bei Folge, keine Ahnung, 24 und es wiederholt sich immer nochmal. Das kann ich mir schon vorstellen. So zum Einstieg fand ich es schon ganz interessant, aber ob ich mir jetzt wirklich 120 Folgen in diesem Stil anhöre, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Wie fandst du
das? Ja, das sagte auch eine Journalistin in dem Artikel, den du mir zugesendet hattest, meinte auch so, ja, also man kann sich das schon anhören, aber so auf Dauer wird es doch irgendwie anstrengend und da fehlt vielleicht so dieser Human Touch von so einem richtigen Storytelling. Und das sagen halt auch viele Bewertungen, obwohl er, ich muss sagen, also bei Apple, das Rating ist 4,2 gewesen, als ich jetzt nachgeguckt hatte, 310 Bewertungen, also ist jetzt auch nicht so super schlecht und viele sagen da echt, hey, dafür, dass es nur einfach Informationen sind und dass ich brauche zum Beispiel beim Hören diesen ganzen anderen Bullshit nicht, brauche nicht, dass es mega krass toll klingt und dass da noch Soundeffekte drin sind und dass ich mich da irgendwie wohl bei fühle, sondern ich möchte einfach nur die harten Fakten. Für die Leute ist es ja vielleicht tatsächlich was.
Das hat mich aber ehrlicherweise auch ein bisschen aufgeregt, dieses Framing von ihm. Also ich habe mir den Typ nochmal genauer angeschaut. Der kommt irgendwie so aus der Krypto-Szene und war auch bei einem Startup irgendwie was von Andreessen Horowitz, was so ein US-VC ist, also so eine Wagniskapitalfirma, die jetzt sehr nah an Trump dran ist. So. Und der hat dann so gesagt, ja, wir haben allen Bullshit weggelassen und alle Meinungen und so weiter. So. Also es war so implizite Medienkritik, von wegen, die Medien sind ja sowieso alle biased und da wird man nicht mehr neutral informiert, so. Und das finde ich immer eine sehr, sehr platte Wahrnehmung, weil es gibt eine sehr vielfältige Medienlandschaft, es gibt sicherlich auch schlechte Medien, es gibt aber auch gute Medien und naja, also das hat mich so ein bisschen genervt und das hat mich so ein bisschen gestört an dem Ding. Ich fand es aber andererseits natürlich smart, sich auf dieses Thema draufzusetzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, also dass das auch als Search-Thema super funktioniert bei Apple Podcasts, bei Spotify, dass Leute dann nach Podcasts suchen, über die sie sich gut über die Epstein-Files und was da gerade passiert informieren. So. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert und fand die Idee an sich schon smart. Und ich habe nochmal nachgeschaut, der macht jetzt gerade das nächste Projekt, War Desk heißt es, und da war die erste Folge irgendwie, wie nah sind wir am Dritten Weltkrieg? Auch, also so traurig und ernüchternd es ist angesichts des politischen Tagesgeschehens, aber ist ja smart, da auf so tagesaktuelle Themen zu setzen und die dann im Podcast-Format, in so einem KI-Format abzufrühstücken, weil da ist dann aktuell der Bedarf da. Und ich habe gesehen, er hat irgendwie auf X geschrieben, ja, wir sind jetzt gerade schon mit einem ähnlichen Wachstum da wie bei den Epstein-Files. So, ob das langfristig funktioniert, habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, aber ich fand es zumindest interessant, sich.
Ja, und ich finde, das ist ja auch wieder so ein bisschen, da kann man ja dann auch diskutieren und sich da echt nochmal fragen, ist das, was KI dann macht? Also ersetzt KI Fleißarbeit? Weil eigentlich ist es ja nur nachgucken, die Fakten raussuchen, die dann einsprechen und das zweimal täglich. Und es ist halt nicht so dieses Kreative dahinter, weißt du, was ich meine? Aber ja.
Ja, also die machen das ja schon gut, diese KI, die kriegen das ja teilweise besser als wir hin, so ein, dass sie sich gegenseitig miteinander abwechseln und so weiter. Das finde ich, das wirkt dann aber schon auch fast wieder unnatürlich.
Ja, genau, weil das ist nämlich, das hat ja keinen Charme, weißt du? Es ist ja wirklich dieses,
man liest man das streitet sich nicht oder fällt sich nicht ins Wort, so, wie wir jetzt gerade. Und ich denke, letztendlich ist jeder Podcast ja auch irgendwie eine Art von Kommunikation. Und, mhm. und da, wir kommunizieren jetzt mit unseren ZuhörerInnen, wenn auch nur indirekt. Und das ist halt nicht, das ist halt bei diesem KI-Podcast nicht ja. der Fall so. Und ich glaube, langfristig, ich glaube, das funktioniert dann mal so als kurzer Wissensnack, so wie ich mhm. mir die erste Folge angehört habe, darüber, wie der Typ überhaupt in diese elitären Kreise reingekommen ist. Mhm. Ich hatte mich bisher noch nicht so en Detail mit ihm beschäftigt, das fand ich deswegen schon interessant. Aber mir dann 120 Folgen davon anzuhören, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das funktioniert, ja. glaube ich, eher über so Personenmarken so. Und das, mhm. das und deswegen, also das wäre mein Learning so für kurze Infosnipses, kann es gut funktionieren. Und kann sich wahrscheinlich schon und natürlich für die Vorbereitung auch. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, wir nutzen das ja auch.
Ja.
Ich habe mir auch mal Infos als Notebook LM Podcast, wer das hier nicht kennt, ist ein super spannendes Tool von Google. Da kippt man irgendwie 6 Links rein und dann erstellt einem das eine Podcast-Folge zu einem Thema. Ist total interessant und ist auch eine einfache Art, sich in Themen reinzuarbeiten. Aber ich glaube, dann dauerhaft sowas zu hören, bin ich mir nicht sicher, ob's funktioniert.
Aber das sind ja eigentlich ganz schöne News, weil dann gehen wir ja aus diesem Thema raus und sagen, vielleicht ist in der Welt doch Platz für KI und für Menschen, die ja einfach unterschiedliche Skillsets haben und unterschiedlich existieren können.
Sehr schön, das ist doch ein optimistisches Schlusswort für dieses Thema. Ja, und damit sind wir auch schon beim dritten und letzten Thema der Folge angekommen. Und ja, ich habe mir die Talking Points vorab angeschaut, die Julia diesmal zusammengestellt hat und war mein Eindruck, Julia ist ein bisschen im Nicki Minaj Rabbit Hole verschwunden. Erzähl doch mal, was ist denn da gerade los?
Ja, das ist auch das erste Mal, dass mir das passiert, ehrlicherweise. Davor war ich auch noch nie so, habe ich mich nicht so richtig krass mit Nicki Minaj beschäftigt. Aber jetzt gerade aktuell ist sie eine sehr kontroverse Figur, weil sie einen kleinen politischen Schwenk hingelegt hat. Sie war nämlich so 2018 rum, hat sie doch auf X gepostet, dass sie die Einwanderungspolitik von Trump nicht ganz so gut findet. Hat da, Zitat, gesagt, ich kann mir den Horror nicht vorstellen, in einem fremden Land zu sein und meine Eltern mit 5 Jahren weggerissen zu bekommen. Und jetzt postet sie was auf X, da ist eine Bibel zu sehen, von Trump unterschrieben und sie schreibt darüber, das ist das tollste Geschenk, was mir jemals jemand gemacht hat. Ja, da schüttelt und kratzt sich Roland zurecht am Kopf, aber darum soll es eigentlich überhaupt nicht gehen. Es geht nämlich darum, dass sie wirklich im echten Leben, sage ich jetzt mal, da sehr viel Kritik für bekommt und auch von echten Menschen da sehr viel Gegenwind bekommt. Zum Beispiel hat Trevor Noah sie bei den Grammys ein bisschen verarscht, da war sie nämlich nicht anwesend und er hat dann ins Mikro gesagt, ja, ist wahrscheinlich noch beim Weißen Haus irgendwie unterwegs. Und online bekommt man aber irgendwie gar nicht so viel davon mit, weil da sind nämlich sehr viele Kommentare, gerade unter ihren Posts bei X, die sie dafür bejubeln, dass sie sich politisch äußert und wie sie sich politisch äußert. Und viele Kommentare finden das da ganz toll. Und dann habe ich einen Artikel dazu gelesen, dass das alles fake sein soll und dass das alles, naja, alles jetzt nicht, aber dass da sehr viel wohl gekaufte Bot-Profile unterwegs sind, die sich gegenseitig hypen, die auch auf echte Profile von echten Menschen antworten, dadurch dann mehr Reichweite generieren, die ihre Posts reposten, um die nochmal zu pushen und da wirklich Kommentare auch drunter schreiben, die von Menschen eigentlich stammen könnten. Also jetzt nicht einfach nur so, wo du das so richtig erkennst, sondern die haben auch Profilbilder, die haben auch eine Bio und alles. Und das fand ich doch dann irgendwie sehr gruselig erstmal.
Gossip-Interesse kann ich verstehen und finde es ja natürlich dann auch erfreulich zu sehen, dass der Zuspruch zu ihrem politischen Wandel größtenteils auf Bots und irgendwelchen Trollfarmen offenbar basiert.
Ja.
Wo siehst du da jetzt die Marketingrelevanz?
Ja, da hast du mir meine Lieblingsfrage einfach mal geklaut, schlägst mich jetzt mit meinen eigenen Waffen. Nein, ich muss tatsächlich sagen, die Frage steht ja dann irgendwo im Raum, wenn ich mir sowas jetzt kaufen kann, wenn ich mir Reichweite jetzt für sowas über so einen vermeintlich organischen Weg kaufen kann, wenn ich Shitstorms online einfach abwenden kann, indem ich mir einfach positive Kommentare einkaufe, ohne dass sie jetzt richtig erkennbar sind. Was bedeutet dann überhaupt noch Reichweite? Also was bedeutet das dann überhaupt noch, wenn ich als Influencer oder als Brand rausgehe und sage, hier, guck mal, ich habe jetzt 100.000 positive Kommentare, ich habe 10.000 Views und alle feiern mich ab. Guck mal, wer ich bin.
Also wenn Engagement quasi so authentisch Reichweite und Engagement so authentisch zu faken ist, dass man das, dass nur noch irgendwelche Cybersecurity und Desinformationssoftwarefirmen das entdecken können, wie verlässlich ist das überhaupt? Es gibt ja diese Dead Internet Theory schon seit Jahren, wo Leute, die man noch vor kurzem vielleicht als irgendwelche Schwurbler und Verschwörungstheoretiker abgetan hätte, dass ein Großteil, also die glauben halt, dass ein Großteil des Engagements im Internet sowieso gefaked ist und dass das mittlerweile mehr Bots sind, mehr Bot-Traffic, mehr Bot-Engagement als menschliches Engagement. Und gibt natürlich Ereignisse, sagen wir mal, die dafür sprechen, dass das vielleicht gar nicht so weit weg von der Wahrheit ist und wo man dann vielleicht auch marketingmäßig überlegen muss, wie man drauf reagiert.
Ja, und dann hast du noch, on top hast du dann noch einen anderen LinkedIn-Post gefunden von auch jemandem ziemlich, also er selbst nicht so berühmt, aber hier der quasi Manager von Mr. Beast, der auf LinkedIn sich auch eine ganz interessante Frage gestellt hat.
Genau, das hat dann inhaltlich lustigerweise ganz gut dazu gepasst. Er hat sogar auch kurz einmal Nicki Minaj irgendwie als Beispiel genannt. Reed Dachscher wird es, glaube ich, ausgesprochen. Der war mal Manager von Mr. Beast mit seiner Agentur, also irgendwie so Künstlerbetreuer. Und der hat so einen eigenen Newsletter, den ich vor einigen Jahren angefangen habe zu abonnieren. Und der hat so einen Newsletter geschrieben, ob Viewbotting mittlerweile nicht einfach so ein bisschen dazugehört für Creator und sagt halt, also gerade bei Twitch, wer noch irgendwie unter 500 Zuschauerinnen hat, der kriegt da halt keine Sichtbarkeit, sondern man muss da irgendwie dann erstmal ein bisschen nachhelfen, um überhaupt in die Sichtbarkeit reinzukommen. Und dann nennt er, glaube ich, auch irgendwie Zahlen zu Preisen, $180 pro Woche. Wenn man $180 pro Woche zahlt, kriegt man dann 1500 neue Follower, neue Chatter, neue Fake-Viewer. Es ist schon crazy, wie sich das entwickelt hat, wie es da eine Branche ja an Dienstleistern gibt, die einem helfen, solches Engagement zu faken. Und ich weiß, dass das auf Twitch in den letzten Jahren auch immer wieder ein großes Thema war. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt ja diese Kleinfeld-League, wird das ja, glaube ich, genannt, Baller League, Icon League, Kings League ist das große Vorbild. Da habe ich auch immer mal wieder in so Kommentaren unter Videos haben Leute geschrieben, ja, die setzen doch Viewbots ein und so weiter. Also da wurde es, keine Ahnung, ist es jetzt überhaupt nicht, dass ich das bestätige. Ist nur meine Beobachtung, dass da viel drüber diskutiert wird und dass das die ganze Branche bewegt, dass da offensichtlich dann auch Engagement gefaked wird. Ich meine, das ist ja kein ganz neues Thema und im Influencer-Marketing gibt es das schon seit Jahren, diese Diskussion, dass da Advertiser auch verarscht werden. Aber es wirkt jetzt schon irgendwie so, als hätte das eine neue Qualität angenommen, ist zumindest so mein Eindruck jetzt nach diesen beiden Geschichten, die wir da gefunden haben.
Ja, finde ich auch. Und dass da wirklich einfach der Algorithmus jetzt nicht mehr auf irgendwie, das ist wirklich interessant und das interessiert wirklich deine Zielgruppe, sondern der wird da einfach ein bisschen gehackt. Und das nicht im positiven Sinne, würde ich mal sagen.
Ich muss dann nochmal auf die Keynote von uns vom letzten Jahr mich rückbeziehen, wo wir irgendwie
IRL. Zum Glück gibt es bald eine neue, auf die du verweisen kannst. Ja, das wird ja auch langsam langweilig.
Wo ich dann nochmal denselben Scheiß wahrscheinlich erzähle. Schauen wir mal. Naja, ich glaube irgendwie, deswegen gibt es halt diesen IRL-Trend, weil du halt überhaupt nicht mehr weißt, was ist echt im Netz, welche sind die Bilder, Videos, Texte, die ich da sehe und lese, sind die echt? Ist das Engagement echt? Das ist schon crazy, weil dadurch läuft ja auch der Gefahr irgendwie, das ganze Internet quasi als Kanal so Gefahr entwertet zu werden, so. Also muss man sich, glaube ich, schon mit auseinandersetzen.
Ja, und die einzigen, die wahrscheinlich davon profitieren, sind halt die CEOs von den einzelnen Plattformen selbst, weil die können ja dann quasi die Bot-Views wieder an andere Advertiser verkaufen und sagen, guck mal, wie viele Views wir da drauf haben. Ja, naja. Also auch hier wieder an der positiven Note geendet. Und dann geht's mal weiter mit dem LinkedIn-Post der Woche.
Ja, dann kommen wir noch als letztes zu unserer beliebten Rubrik, der LinkedIn-Post der Woche. Und da habe ich diesmal einen Post mitgebracht von Ashley Fletcher, der ist Marketingchef von Athena. Interessant, das ist ein Startup, the market leading AI paid search intelligence Plattform. Finde ich immer wieder erstaunlich. Also die quasi eine Software, mit der man dann so in KI-Chatbots Werbung quasi monitoren und schalten kann. Finde ich immer wieder erstaunlich, wie schnell da die Startup-Szene solche Geschäftsmodelle adaptiert und da dann sich draufsetzt. Jedenfalls hat dieser Typ ganz gutes Content-Marketing gemacht. Er hat nämlich irgendwie ChatGPT-Ad-Monitoring gemacht, hat er einen Post zugeschrieben. Erstmal, welche Marken jetzt gerade schon ganz am Anfang halt bei ChatGPT werben. Best Buy, AT&T, Pottery Barn, Qualcomm, Expedia sind dabei. Wusste man teilweise vorher schon, weil die Unternehmen auch Pressemitteilungen dazu veröffentlicht haben oder es in Presseberichten zu lesen war. Aber er hat auch so ein bisschen geguckt, wo erscheinen denn überhaupt Ads bei ChatGPT, und das ist jetzt auch nicht ganz überraschend. Zum Beispiel sollte es in Anfragen wie I'm going to buy a new phone, what is the best phone? Also diese klassischen Triggerwörter sind halt so best product irgendwie, also best phone, best backpack oder new. Also buy und new sind offenbar solche Triggerwörter, mit denen Ads bei ChatGPT getriggert werden. Da fand ich schon mal ganz interessant, dass das halt sehr nah an der Transaktion ist. Ist ja jetzt ja auch nicht überraschend. Aber ich glaube, es kann vielleicht ein ganz guter Follow sein, dieser Typ Ashley Fletcher, dem zu folgen. Bleibt man, glaube ich, ganz gut auf dem Laufenden, was ChatGPT-Ads angeht. Und ja, wir verlinken euch den Post in den Shownotes, dann könnt ihr ihn euch anschauen und dem Typen folgen.
Und wem ihr auch folgen könnt, das sind Roland und wir. Und ihr könnt uns natürlich auch immer unter Posts markieren. Dann gucken wir uns die an und dann wird der Post vielleicht ein LinkedIn-Post der Woche. Ihr könnt auch gerne diesem Podcast-Kanal OMR Takeaway folgen. Ihr könnt uns auch auf den Socials folgen unter OMR Takeaway. Und könnt auch gerne kommentieren, könnt die Folge weitersenden für alle, wo ihr denkt, dass die relevant für die ist. Und ja. Wir freuen uns und sehen uns dann nächste Woche schon fast wieder. Ja, ne? Ja, nächste Woche bist du auch wieder hier, Roland.
Bin ich wieder im Studio in alter Frische hoffentlich.
Wir freuen uns alle sehr.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.